Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Friedlicher Protest, was will, was kann er erreichen, darüber wollen wir reden. 10 Tage ist es nun her, der G20-Gipfel. Und ich frage Sie, welche Bilder sind in Ihrem Kopf? Ja, genau das ist das Problem. Denn dazu haben uns viele Hörer und Hörerinnen geschrieben, so Ansgar Swiderski. Sie schreibt, Aufmerksamkeit kann man mit friedlichen Meinungsäußerungen offensichtlich nicht mehr erreichen. Wir fragen, ob das denn stimmt. Und sie schreibt weiter, mich würde es freuen, wenn ich nach der Demonstration mindestens genauso viele Berichte über die Botschaften der friedlichen Demonstranten erfahren würde, wie über die Krawalle. Ähnlich Susanne Meutin aus Hamburg. Wo waren die Berichte von den 1000 tollen Aktionsgruppen, die ihre Banner hochhielten und die klarmachten, worum es ihnen inhaltlich ging? Soweit einige Zitate von Hörern. Der gemeinsame Tenor lautet, der friedliche Protest der G20-Gegner blieb wohl weitgehend ungehört. Deshalb fragen wir heute Abend, deckt eigentlich die Gewalt alles zu? Was kann friedlicher Protest erreichen und was will er erreichen? Darüber wollen wir reden bis 21 Uhr hier im Studio und danach haben Sie dann das Wort, denn Sie können bereits jetzt anrufen. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer, 08000 441 777 und selbstverständlich rufen wir Sie dann nach 21 Uhr zurück. Die Frage an Sie, deckt Gewalt alles zu? Was kann friedlicher Protest erreichen? Dr. Simon Theune ist Protest- und Bewegungsforscher am Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Guten Abend, Herr Theune.
Hallo.
Herr Theune, können Sie das verstehen, dass die friedlichen Demonstranten sagen, ja, wir sind enttäuscht, wir wurden nicht wahrgenommen?
Ja, natürlich kann ich das verstehen und das ist ja auch keine neue Erfahrung, sondern das ist jedes Mal wieder die gleiche Frustration, wenn man sehr viel Energie reinsteckt in eine Demonstration, in Gegengipfel, in kreative Aktionen. Und am Ende, was steht auf den Titelseiten? Brennende Autos und Steinewerfer. Also das ist natürlich frustrierend. Man kann aber auch nur begrenzt was dagegen tun, weil so funktionieren Medien. Das, was auf die Titelseite kommt, ist eben das, was spektakulär ist. Es gibt wenige Redaktionen, die da ein bisschen mutiger sind und die gerade bei so ritualisierten Konfrontationen dann gerade das nicht in den Mittelpunkt stellen. Das kommt leider viel zu selten vor.
Sie sprechen schon die Medien an. Ich will ein bisschen vorbeugen, nicht, dass das heute Abend ausschließlich eine Medienschelte-Sendung wird, sondern wir fragen heute Abend auch, wie sinnvoll oder was können auch friedliche Proteste und Demonstrationen erreichen. Und Matthias von Harz ist Regisseur und Theater- und Festivalleiter aus Hamburg. Guten Abend, Herr von Harz.
Guten Abend.
Herr von Harz, können Sie das verstehen, dass Menschen, die in Ihrem Sinne, Sie sind ja ein kreativer Mensch, kreative Proteste veranstalten und die sagen, mein Gott, wir wurden gar nicht wahrgenommen?
Ja, das passiert öfter. Ich bin aber ehrlich gesagt mit diesem Gipfel jetzt gar nicht in der Hinsicht so wahnsinnig unzufrieden. Ja. Natürlich wurde friedlicher Protest überdeckt, aber ich finde, erstmal kann man sich wahnsinnig drüber freuen, wie viele unterschiedliche Formen, wie viele unterschiedliche Gruppen, wie viele unterschiedliche Ausdrucksformen, ich finde, in sehr professioneller Art und Weise es geschafft haben, Bilder für ihren Protest bei diesem Gipfel zu finden.
Über die unterschiedlichen Formen werden wir im Laufe des Abends reden. Joan Bleicher ist Medienwissenschaftlerin an der Uni in Hamburg. Guten Abend, Frau Bleicher.
Guten Abend.
Frau Bleicher, können Sie verstehen als Medienwissenschaftler, dass Menschen sagen, oh, wir sind in den Medien nicht so vorgekommen, wie wir das wollten. Dabei haben wir doch eine wunderbare Aktion gegen den G20-Gipfel veranstaltet.
Das ist natürlich verständlich, dass solch ein Bewusstsein da ist, aber natürlich überdeckt auch die Bilder der Unruhen viel von der Berichterstattung, die ja auch erfolgt ist. Also es gab durchaus auch schon im Vorfeld eine Berichterstattung über kreative Proteste, über Gegengipfel, die stattgefunden haben. Und es gab durchaus auch immer wieder Auseinandersetzungen mit den Inhalten, mit den Zielen des Protests. Mhm. Aber natürlich, die Bilder überdecken da auch viel von dem, was in sprachorientierter Information überkommt. Und es gibt natürlich auch eine ganz starke Bildbewegung im Social Web, wo allerdings auch der friedliche Protest seine Ausdrucksformen gefunden hat, wo etwa auf Facebook die einzelnen Gruppen selber ihre eigenen Aktivitäten dokumentiert haben.
Können Sie ungefähr sagen, oft wird gesagt, es ist unausgewogen, Krawallbilder überwiegen. Haben Sie das mal verfolgt oder gar erforscht, wie das Verhältnis ist?
Also es ist natürlich so, dass in der Nachrichtenwerttheorie Berichte von gewalttätigen Auseinandersetzungen durchaus eine hohe Relevanz haben, dass aber nach wie vor in der Berichterstattung gerade von Qualitätsmedien oder von öffentlich-rechtlichen Senderanstalten durchaus ein Fokus auf politischen Themen vorherrscht. Das zeigen etwa Studien über Nachrichtenvermittlung in Deutschland.
Wir werden in der Stunde auch noch darüber reden, ob es eine Rückkopplung gibt, ob diese Medien auch dafür sorgen, dass die Demonstrationen sich womöglich verändert haben. In dem Sinne, ja, wenn ich demonstriere, komme ich mit einer gewissen Art zu demonstrieren in die Medien. Auch darüber müssen wir reden. Barbara Unmüßig ist von der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Guten Abend, Frau Unmüßig.
Guten Abend.
Frau Unmüßig, was sagen Sie denn dazu, wenn Demonstranten und Demonstrantinnen sagen, Mensch, wir wurden gar nicht wahrgenommen, wir haben wahrscheinlich zu wenig Krawall gemacht?
Ja, ich sehe das auch als gemischtes Bild. Über einige Proteste wurde berichtet im Vorfeld. Ab Donnerstag spätestens war das Thema Gewalt dann absolut dominant. Wir selber haben ja, es gibt ja unterschiedliche Protestformen, die Kritik an den G20 zu äußern. Was passt uns nicht an deren Politik? Das haben wir über den Gipfel der Solidarität unter anderem organisiert auf Kampnagel. Da war die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit anderen über 70 Organisationen Trägerin. Und da hatten wir schon auch eine gute mediale Resonanz. Ich war ganz beglückt darüber, dass am 5. und 6. Juli über unseren Gegengipfel oder Gipfel der Solidarität sehr viel Berichterstattung erfolgt ist, auch unsere kritischen Akzente gesetzt werden konnten. Das habe ich aber ehrlich gesagt dann spätestens ab Mittwoch, Donnerstag als Ausnahme in der Berichterstattung empfunden. Mhm. Über die Ergebnisse des Gipfels, finde ich, wurde auch ganz wenig berichtet. Und das ist ja unser Hauptanliegen eigentlich. Warum protestieren wir denn gegen die G20? Was sind unsere substanziellen inhaltlichen Kritikpunkte? Über die wurde dann eigentlich überhaupt nicht mehr geredet. Und wir wurden auch nicht mehr gefragt, die Gipfelergebnisse zu kommentieren.
Wenn Sie das Stichwort Inhalte ansprechen, Matthias von Hartsch, Sie als Regisseur und Theatermacher haben vorhin gesagt, es gab wohl pfiffige oder gute Art zu demonstrieren und auch Proteste. Was ist für Sie denn eine pfiffige Art zu demonstrieren, auf das Thema aufmerksam zu machen?
Ich meinte das sehr grundsätzlich.
Ja. Also,
ich habe so Anfang der 2000er Jahre angefangen, politischen Protest aus so einer künstlerischen Perspektive zu begleiten und auch teilweise immer wieder in Kulturinstitutionen mitzuproduzieren. Und wenn ich mich zum Beispiel erinnere an das Europäische Sozialforum in Florenz oder auch das nächste in London, dann reden wir schon in der Regel über Massendemos. Da gab es mal einen Pink Block und es gab die eine oder andere lustige Art, sich irgendwie zu artikulieren. Diesmal war ja quasi von Gruppen von Schlümpfen bis zu Performances wie 1000 Gestalten, diesen Leuten, die sich da des Lebens entledigt haben, die so wie die grauen Männer bei Momo durch die Stadt liefen, war da ja viel da. Das heißt jetzt nicht in der Rezeption, dass das auch seinen Raum gefunden hat. Aber erstmal muss ich sagen, ich finde toll, wie viele Leute sich Mühe geben, einen Ausdruck zu finden, der möglicherweise auch Ihnen und Leuten, die bei Ihnen mitmachen, mehr Spaß macht, als mit einer Fahne rumzulaufen.
Wenn Sie sagen Ausdruck finden, ist es eigentlich möglich, dass dieses große Thema G20 zum Ausdruck zu bringen, künstlerisch in einer Form von Demonstration und Protest? Oder ist das zu groß aus Ihrer Sicht als Theatermacher?
Naja, Protest ist ja immer, muss spezifisch sein und letzten Endes würde ich auch immer sagen, erfolgreicher Protest ist meistens der, der ein globales Thema auf eine lokale Ebene rückbindet.
Ja.
Also ich glaube, das ist eine der Aufgaben, die man hat, das Thema greifbar zu machen für die Leute, mit denen man protestiert und für die Leute, die diesen Protest sehen. Das ist bei G20 genauso einfach oder schwierig möglich wie bei Klimawandel.
Herr Theune, Sie sind der Protestforscher in dieser Runde. Wie schwierig ist es oder war es, die Inhalte des G20-Gipfels, da gab es ja zig Inhalte und Facetten, ja, sagen wir mal, ich mach's mal bildlich, auf ein Plakat, auf einen Banner zu bringen?
Puh, also Sie sagen es ja, also der G20-Gipfel hat ja aus ganz unterschiedlichen Richtungen Kritik verdient. Also ob es nun um Politik von Krieg und Frieden geht oder Klimapolitik, Umweltpolitik, globale Armut, gerechte Wirtschaftsverhältnisse. Also da gibt es aus ganz unterschiedlichen Gründen Anlässe, gegen den Gipfel zu protestieren. Und alle Gruppen, die aus diesen verschiedenen Richtungen kommen, finden natürlich unterschiedliche Formen, den Protest abzubilden. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, die sehr komplexe Kritik, die man hat, die ja elaboriert ist. Man hat ja sich beschäftigt mit den Themen. Also die Leute sind ja sozusagen sehr viele von denen, die da protestieren, sind ja tatsächlich sehr tief in der Materie drin. Die sind ja nicht einfach nur gegen Trump oder Erdogan, sondern die wissen, was an Politik gemacht wird bei diesem Treffen. Und vor diesem Hintergrund wollen die sozusagen ihre Kritik artikulieren. Und das ist immer das Problem bei solchen Treffen. Man hat sehr unterschiedliche Ausgangspunkte und muss das sozusagen dann sehr auf den Punkt fokussieren bei einer Demonstration oder bei einer Aktion und ist dann immer in Konkurrenz zu den anderen Themen, die auch gleichzeitig da sind.
Schadet dann der eine dem anderen?
Naja, also es ist schwierig, zumindest mit der eigenen Botschaft durchzukommen. Das heißt nicht unbedingt, dass man anderen schadet, aber die Herausforderung ist immer, das ins Bild zu bringen und häufig sind es tatsächlich auch die Proteste, die dann transportiert werden, die sozusagen denen es gelingt, bildmächtig darzustellen, was die Kritik ist.
Frau Unmüßig, was würden Sie denn sagen aus Sicht der Heinrich-Böll-Stiftung? Welcher Inhalt ist, ich sag's mal im Hamburger Deutsch sprichwörtlich, baden gegangen? Welcher hat nicht stattgefunden aufgrund der Krawalle und auf das, was noch stattgefunden hat während des Gipfels?
Naja, die G20 sind 2009 ins Leben gerufen worden, um unter anderem globale Finanzkrisen, wie wir sie 2008 erlebt haben, zu verhindern. Dieser Anspruch der G20, Bankenkrisen zu verhindern, große Krisen, die ja auch soziale Folgen haben, zu verhindern, das ist komplett von der Tagesordnung der G20 verschwunden, generell. Das Ursprungsthema, warum es diesen Club gibt, ist marginalisiert und verschwunden. Ganz dominant bei diesem Gipfel war dann eigentlich nur noch als gemeinsamer Nenner Terrorabwehr übrig geblieben. Ich sage nicht, dass wir die nicht bräuchten. Natürlich brauchen wir Terrorabwehr, aber wir bräuchten ganz, ganz andere Schritte, um Globalisierung so zu gestalten, dass sie Klimawandel verhindert und soziale Ungerechtigkeit, die ja vor allem innerhalb der G20-Länder so dominant geworden ist über die Jahre, über soziale Ungleichheit zu reden. Mhm. Und die G20 haben definitiv nicht darüber geredet, wie sie denn die Spaltung der Gesellschaften in Arme und Reiche überwinden wollen. Dazu gab es überhaupt null Politikvorschläge. Und beim, na gut, also wenn bei so einem Gipfel nur noch rauskommt, zum Glück konnten wir uns überhaupt noch auf ein Kommuniqué verständigen, so inhaltsleer es dann am Ende ist, fragen sich die Bürgerinnen und Bürger erst recht in Hamburg, ob sich der ganze Aufwand denn eigentlich gelohnt hat. Und diese Debatte ist ja zum Glück neben der Aufarbeitung der Gewalt und des Protests auch ein Thema geworden. Die verstummt aber wieder. Was machen wir denn institutionell im Kontext von großen globalen Machtverschiebungen damit, dass wir immer mehr das Problem haben, dass sich Regierungen, wenn überhaupt, nur noch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beim Klimaschutz oder bei sozialer Gerechtigkeit oder bei der Finanzmarktregulierung verständigen?
Sie sagten zu Beginn, das ist verschwunden. Können Sie einen Verantwortlichen nennen, wer dafür verantwortlich ist, dass es verschwunden ist, diese wichtigen Themen?
Also ich glaube, dass bei aller Differenz zwischen den verschiedenen Regierungen, Trump und die US-Regierung ist eine andere als die Bundesregierung. Ich schmeiß nicht alles in einen Topf. Wir müssen unterscheiden auch, was sind die Interessen von China, was sind die Interessen von Erdogan in der Türkei. Wir erleben schon, dass es kaum noch eine Verständigung mehr darüber gibt, wie man eigentlich zum Beispiel Steueroasen austrocknet oder die Finanzmärkte reguliert. Und ich sehe dabei aller Unterschiedlichkeit der Regierungen schon auch durchaus ein gemeinsames Interesse, dass man diese Globalisierung eben nicht so zähmt, wie man sie zähmen müsste und wie es immer wieder versprochen wird. Es gibt da auch so durchaus Allianzen zwischen den Regierungen, über die dann aber nicht mehr offen gesprochen wird. Beim Klimawandel nur noch eins. Also ich meine, es ist doch scheinheilig auch, wenn sich die 19 gegen Trump stellen. Es ist ein Riesenproblem, dass er das Klimaabkommen von Paris gekündigt hat. Aber darüber wird komplett, leider auch in den Medien, verdeckt, dass die anderen doch auch nichts liefern. Auch die Bundesrepublik liefert keine wirklich echten Beiträge, um den Klimaschutz einzudämmen. Es gab keine Vorreiter, keine Vorbilder, keiner, der vorgeprescht ist und beispielhaft Kernkraft gesagt hat, wir steigen aus der Kohleverstromung aus. Das wäre ja ein positives Signal von Frau Merkel gewesen zum Beispiel.
Das sind viele Details des G20-Gipfels. Gehen wir mal wieder auf die Perspektive der Demonstranten und der Protestierenden. Herr von Hartz, sehen Sie in diesem Katalog, den Frau Unmüßig gerade gesagt hat, Chancen, darauf aufmerksam zu machen von Seiten der Demonstranten? Hallo, hier fehlt was, ihr müsst es anders machen, ihr Politiker?
Ja, also das haben ja Einzelne gemacht, also das haben ja alle versucht und auch Einzelne geschafft. Also ich denke, das Thema Klima mit, ich sag mal, der großen schwimmenden Skulptur auf der Elbe, das ist ja durchaus was, was durchgedrungen ist, und das ist durch Trumps Rückzug auch, glaube ich, insgesamt in der politischen Wahrnehmung präsent gewesen. Frau Unmüßig beschreibt ja auch Themen, die einfach gar nicht auf der Tagesordnung standen. Mhm. Diese haben es natürlich doppelt schwer.
Also aber es könnten ja Demonstranten dafür sorgen, dass sie auf die Tagesordnung kommen, oder ist das zu viel erwartet?
Ich glaube, das ist zu viel erwartet auf dem Niveau. Also ich glaube schon, dass man durch Insistieren auf Themen, durch Kampagnen, die man über mehrere Jahre an einem Thema fährt, dass man ein Thema auf eine bestimmte Tagesordnung heben kann. Ob man es schafft, Dinge auf eine Tagesordnung von 20 Regierungschefs zu heben, das weiß ich nicht genau. Bestimmt nicht durch einen Protest in Hamburg.
Aber Frau Unmüßig, Sie schmunzelten gerade. Aber vielleicht in das Bewusstsein der anderen Menschen. Hat Demonstration etwas damit zu tun, dass man ein Bewusstsein von anderen erweitern kann?
War das jetzt eine Frage an mich?
Ja, waren Sie an Frau Unmüßig.
Na, also ich bin da gemischt. Also für mich ist eine friedliche Demonstration eines der Mittel, ne, wie wir unsere Kritik an dieser Globalisierung formulieren können. Eine von mehreren. Das tun wir übrigens auch in Deutschland und auch europaweit schon lange gegen das Freihandelsabkommen mit den USA, das berühmte TTIP-Abkommen. Es sind Hunderttausende von Menschen mobilisiert worden zu einem sehr komplexen Thema, nämlich Handelspolitik. Die hat früher nicht viele Leute interessiert. Aber da ist es ja durchaus gelungen, eine richtig breite Mobilisierung der Bevölkerung hinzubekommen. Auch übrigens in einem großen Schulterschluss zwischen Umweltorganisationen, Entwicklungsorganisationen, Gewerkschaften, die dagegen mobil gemacht haben. Wenn es uns gelingt, breite Bündnisse zu schmieden, dann schaffen wir es auch, komplexe Themen der Globalisierung wie Handelspolitik mobilisierungsfähig zu machen. Und auch TTIP, dieses Handelsabkommen, ist ein Beispiel dafür, dass Großproteste, Demonstrationen auf der Straße sich mischen mit anderen Einmischungsformen wie Öffentlichkeitsarbeit, wie Lobbyarbeit, Advocacy-Arbeit gegenüber der Politik. Ich glaube eben, dass wir ganz verschiedene Formen brauchen auf allen Ebenen, um unsere Kritik an diesem Weltwirtschaftssystem auch artikulationsfähig zu machen. Eins alleine reicht nicht.
Herr Theune, Sie sind der Protestforscher. Ich habe mal ein bisschen zurückgeblickt im Internet, und da gab es 1981 eine Demonstration in Bonn mit 300.000 Menschen gegen atomare Aufrüstung. Ronald Reagan war zum Staatsbesuch, da waren 500.000 Menschen auf der Straße, das war 82. Und 2003 protestierten weltweit Menschen gegen den Irakkrieg. Hat sich was die Demonstrationskultur angeht, hat sich da was verändert?
Jetzt haben Sie gerade die Proteste rausgesucht, wo man den wenigsten Einfluss haben kann. Also Friedensproteste, da ist es am unwahrscheinlichsten, dass man an der offiziellen Politik was ändern kann. Ich würde gerne noch mal was zu der Frage sagen, gelingt es, ein Thema auf die Agenda zu setzen? Das alleine ist ja auch noch nicht unbedingt ein Erfolg, im Gegenteil. Bei den G8 war das 2005 so in Glen Eagles, da gab es eine große Kampagne, internationale Verschuldung und Armut auf die Agenda zu setzen. Das wurde auch besprochen. Aber was da tatsächlich produziert wurde, war im Großen und Ganzen heiße Luft. Da wurde ein bisschen der Haushalt umgruppiert, und dann wurde das als ein großer Erfolg in der Armutsbekämpfung und in der Entschuldung der am höchsten verschuldeten Staaten verkauft. Da waren die Demonstrierenden danach auch nicht mit glücklich, weil im Grunde genommen da eine Umarmung stattgefunden hat und das Thema aufgenommen wurde, aber nicht wirklich substanziell behandelt wurde. Das heißt, es gibt auch eine Grenze, sozusagen, dass man systemisch bestimmte Sachen in diesen Gremien einfach nicht diskutieren kann. Mhm. Und deswegen hat unter anderem der G8-Gipfel auch deutlich an Legitimation verloren. Und das funktioniert, indem es eben andauernde Proteste gibt. Und da gibt es auch einen Effekt, muss man auch sagen, von gewalttätigen Protest. Und der Protest im Allgemeinen, der hat dazu geführt, dass die Kritik wahrgenommen wurde, viel stärker, als man das sonst wahrgenommen hätte. Und die G8 sind einfach in der Bedeutung sehr stark gesunken, weil klar war, die sind nicht in der Lage, die Probleme der Welt zu lösen. Und das ist das Gremium an sich, ist problematisch.
Nochmal zu meiner Frage. Meine Frage war, wie ist das denn? Hat sich die Protestkultur verändert? Konkreter gefragt, war es früher gewaltfreier? Ist es gewalttätiger geworden?
Nein.
Frau Unmüßig kann sich an die 80er Jahre erinnern.
Ja.
Wir hatten militarisierte Auseinandersetzungen, wenn es um die Atomkraft geht, wenn es
bei Hausbesetzungen war es extrem gewalttätig.
Flughafenerweiterung in Frankfurt, also genau. Da hatten wir Tote und es gab sozusagen in Wackersdorf, in Brockdorf tatsächlich, da gab es wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände. Mhm. Insofern, und da, das ist auch eine Entwicklung, die sozusagen verkannt wird, dass es auch in der linken Szene da eine anhaltende Diskussion darüber gibt, wo sind die Grenzen von legitimem Protest. Dass auch in der radikalen Linken eine Mehrheit sagt, dass sozusagen Angriffe auf Personen im Grunde genommen nicht zu legitimieren sind.
Mhm.
Das wird nicht wahrgenommen, sondern es gibt halt eine sehr kleine Gruppe, die nach wie vor daran weiter strickt an diesem Narrativ, die sozusagen versucht, durch fanale Politik zu machen. Und die kann sich offensichtlich gut durchsetzen damit.
Herr von Hartz, wir reden ja heute Abend über die friedlichen Formen von Demonstrationen. Wo ist für Sie als Theatermacher, Regisseur und wenn Sie auch als politischer Mensch hier sitzen, die Grenze, wo würden Sie sagen, wo fängt Gewalt an? Ist das Abreißen eines Zaunes Gewalt? Ist das Beschmieren einer Sparkasse, einer Bank Gewalt?
Oh, das kann ich Ihnen so genau gar nicht sagen. Also ich habe viel mit Aktivisten gearbeitet, die Civil Disobedience oder Direct Action praktiziert haben. Mhm. Wovon das
erklären Sie uns, was das genau ist.
Das einfachste Bild ist die Sitzblockade.
Ja.
Also das wird durchaus gewalttätig in dem Moment, wo mich jemand versucht, dort wegzutragen, aber ich übe aktiv keine Gewalt aus.
Mhm.
Das gibt es ja quasi über den Globus verbreitet, von Campesinos-Movements in lateinamerikanischen Ländern bis in asiatische Länder gibt es da eine relativ breite Spanne von Aktivitäten, die sich aber grundsätzlich als gewaltfrei verstehen und auch so in der Regel wahrgenommen werden.
Mhm. Sie würden also sagen, kann eine Form von Gewalt werden, Frau Bleicher?
Ja, ich wollte noch ergänzen, dass aus meiner Sicht neben der Gewalt noch Veränderungen vor allen Dingen in der medialen Selbstrepräsentation stattgefunden haben. Also früher waren die Demonstranten auf mediale Berichterstattung angewiesen. Heute schaffen sie sich ihre eigenen visuellen Bilder, ihre eigenen Dokumente. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine entscheidende Veränderung in der Protestkultur, dass man einen ganz starken Bereich der Amateurbildproduktion in den Protesten hat und was die offizielle Berichterstattung noch ergänzt. Und da findet sich nämlich viel, was nichts mit Gewalt zu tun hat, sondern eher die kreativen Proteste auch dokumentiert.
Wissen Sie was darüber, inwieweit das eine Rückkopplung gibt, wenn wir daran denken, eine Demonstration wird organisiert und man beachtet schon bei der Organisation, wie stellt sich das medial dar? Wird das schon berücksichtigt, auch im Netz? Wir wollen im Netz erscheinen.
Na, das muss man, glaube ich, gar nicht organisieren, sondern die neuen Protestkulturen verlaufen ja sehr stark dezentral. Das heißt, das muss man nicht organisieren, sondern das erfolgt automatisch über Smartphone-Aufnahmen, die dann in verschiedenen sozialen Netzwerken hochgeladen und geteilt werden und auf diese Art und Weise auch verbreitet werden.
Aber was wir doch schon im Vorfeld haben, ist, wer mit wem zu welchen Demonstrationen aufruft. Das hat es ja auch in Hamburg gegeben, dass ganz unterschiedliche Bündnisse zu ganz unterschiedlichen Demonstrationen aufgerufen haben. Also sich ganz anders jeweils verstanden haben, als wie sie ihre Kritik an den G20 formulieren möchten. Und da gab es ja auch im Vorfeld, wir waren da ja auch mit dran beteiligt, ja auch wechselseitige Vorwürfe, wer spaltet da wen, wer geht mit wem auf die Straße und so weiter. Wir hatten ja, ich glaube, 10, 15 verschiedene Demonstrationen über eine Woche lang in Hamburg. Und das zeigt eben schon, dass auch in der Auswahl, wer mit wem die Demonstration organisiert, es meistens auch eine Aussage darüber gibt, ob man jetzt auf jeden Fall vor allem und besonders friedlich unterwegs sein will.
Das Stichwort friedlich ist das Stichwort für heute Abend. Wenn Sie sich beteiligen wollen an dieser Debatte, dann rufen Sie uns an 08000 441777. Wir fragen heute Abend, was kann friedlicher Protest erreichen und was will er erreichen oder wird alles von Gewalt zugedeckt? Herr Theune, wie sehen Sie das? Hat sich durch die soziale Netzwerkerei und durch das Vernetzen, haben sich dadurch Demonstrationen verändert?
Ja, natürlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also das eine ist natürlich, dass Protest darüber organisiert werden kann. Also ich kann eine Facebook-Gruppe gründen und Gleichgesinnte finden und die zu einer Demonstration aufrufen. Wir müssen uns nie getroffen haben oder über Twitter sich uns verbinden. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was in der Form neu ist. Es gab vorher auch Proteste, die so in der Form spontan entstanden sind, aber dadurch, dass eben Facebook tagtäglich in der Kommunikation verfügbar ist und einfach ganz normal einfließt in die Alltagskommunikation, ist das natürlich auch eine Art, wie man Protest organisieren kann. Und dann werden natürlich soziale Medien auch genutzt, um sichtbar zu machen, was an Protest stattfindet. Das hat ja Frau Blecher schon gesagt. Mhm. Es gibt auch da eine Professionalisierung. Also wenn Sie sich die Filme angucken von den Videokollektiven, die ihre Videos auf YouTube hochladen, das ist wiederum auch problematisch, weil das ja eine proprietäre Plattform ist, die sie nutzen, um sozusagen antikapitalistische Inhalte zu transportieren. Aber die sind dermaßen professionell gemacht, dass man echt mit den Ohren wackelt. Und es hat natürlich eine ganz andere Reichweite als alternative Medien, die wir in den 80er Jahren hatten, wenn eine Videogruppe sozusagen ihre Videos abends in einer Alternativkneipe gezeigt hat. Das heißt, so ein Video, wenn das irgendwie griffig ist, wenn das irgendwie gut rüberkommt, dann erreicht das schnell auch mal 100.000 Leute.
Gut, Erreichbarkeit hat was mit spektakulär zu tun und wir haben es kurz vor neun. Doch nochmal die Frage an Matthias von Harz als Regisseur. Was ist für Sie spektakulär, wenn wir an Demonstrationen und Proteste denken? Was heißt das für Sie? Wann wissen Sie als Regisseur, hey, das ist spektakulär?
Ach, ich glaube, darum geht es nicht nur. Also ich glaube schon, man protestiert ja auch nicht nur, um Bilder zu produzieren und um irgendwo gesendet zu werden, sondern man produziert ja auch, weil man manchmal ein strategisches, politisches Interesse hat. Also ich kann ein Beispiel nennen von einer Gruppe aus England, die sich ganz konkret gegen die Förderung der Tate Gallery durch BP gewandt hat, aus Klimaschutzgründen. Die Aktion hieß Liberate Tate. Mhm. Die haben einfach über Jahre daran gearbeitet, diesen Sponsor rauszukriegen aus der Tate. Das haben sie auch geschafft. Und das haben sie mit Aktionen gemacht, die spektakuläre Bilder produziert haben. Aber sie haben eben auch kontinuierlich gearbeitet. Also ein Beispiel für so ein Bild ist, es gab irgendein Dinner in der Tate, ich weiß gar nicht, ob zu BP oder sonst irgendwelchem Anlass. Und die haben eingeschleust irgendwie zwei Frauen, die so breite Röcke trugen und unter diesen breiten Röcken kam eben Rohöl raus. Da hatten wir dann eben das Oil Spill, was gerade auch irgendwo wahrscheinlich in der Karibik stattgefunden hat, plötzlich in dem Dinner von der Tate und ein anderes Projekt, das sie gemacht haben, Jahre später. Sie haben in die große Turbine Hall, also von der Tate Modern, diese große Halle, eine riesige Windturbine reingetragen, einen Flügel von einer Windturbine und haben gesagt, das ist ein Geschenk für die permanente Sammlung der Tate Modern. Das sind Aktionen, die haben in der Financial Times erste Seite in London produziert. Das überlegt man sich als Unternehmen, in dem Fall jetzt als Museum, sehr gut, ob man das öfter haben will. Ob man öfter als der Klimasünder, weil ich habe einen fossilen Sponsor, Kunstinstitution dastehen möchte.
Aber das bedeutet, dahinter muss eine Idee stecken. Wenn es keine Idee mehr gibt, ich denke an Greenpeace, die sehr spektakulär waren, behaupte ich mal, die müssen auch immer neu denken, um noch spektakulär zu bleiben. Gehen Sie damit?
Naja, und da gibt es natürlich auch eine Spirale. Also es gibt einfach immer mehr Leute, die virale Aktionen im Netz auch zum Verkauf von irgendwelchen Dingen machen. Mhm. Da gibt es ein größeres Grundrauschen, als das es vor 10 Jahren gegeben hat.
Ja. Speichern Sie Ihr Wort, Frau Ohnmüßig. Okay. Wir machen kurz Nachrichten und dann erinnern Sie sich bitte dran. Oh, gerne. Sie können uns anrufen 08000 441 777. Wir sprechen heute Abend im Themenabend über die Frage, was friedlicher Protest erreichen kann und erreichen will und deckt Gewalt denn womöglich alles zu? 08000 441 777. Jetzt gibt's Nachrichten, dann hören wir uns wieder. Bis dahin.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Wir haben bereits eine halbe Stunde miteinander diskutiert über die Frage, deckt Gewalt denn tatsächlich alles zu? rückblickend auf den G20-Gipfel. Und wir fragen, was kann friedlicher Protest erreichen und was will denn dieser erreichen? Darüber wollen wir heute Abend reden, auch mit Ihnen. 08000 441777.
Ich denke, dass sie in den Medien zu wenig repräsentiert wurde, dass der ganze Fokus auf die Gewaltaktion geht. Und das ist ein bisschen schade, weil so viele interessante Meinungen bei diesen friedlichen Demos auch vertreten waren, die sehr kritisch und sehr politisch waren und jetzt ja so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt werden.
Im Nachhinein stimmt das natürlich, da haben die Krawalle schon das überschattet. Also ich könnte jetzt schwierig anhand der Berichterstattung zusammenfassen, was die friedlichen Proteste eigentlich bezwecken sollten, ja.
Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Globalisierung generell so als Thema.
Im Prinzip war, glaube ich, deren Anliegen, dass sich halt nicht nur die 20 wirtschaftsstärksten Länder der Welt treffen, sondern eben auch ärmere Länder, die eben auch was dazu beitragen sollen, was die Mächtigen da quasi besprechen.
Die Nachricht, dass es schon wieder Krawalle in Hamburg gab, kommt natürlich wesentlich höhere Klickzahlen. Aber vielleicht sollten trotzdem einige Medien sich sagen, so, wir gehen es jetzt auch mal politisch an und bringen die Themen in den Vordergrund.
Das waren erste Stimmen und die hat gesammelt für uns Kira Meyer. Und ich habe gerade gedanklich, war ich bei Ihnen, Frau Unmüßig, Sie wollten einen Gedanken, glaube ich, noch hinzufügen zum Begriff spektakulär. Müssen Proteste spektakulär sein?
Ja, wir reden ja darüber, was kritische Zivilgesellschaft an Zielen hat. Und da sind eben spektakuläre Proteste nicht der einzige Weg, um Durchbrüche zum Beispiel zu erzielen. Ich kenne, also es gibt eine globale Kampagne in 78 Ländern, die das Ziel hat, dass große Unternehmen, Pensionsfonds, Versicherungen, Unternehmen sich zurückziehen aus Investitionen in Öl und Kohle. Und diese Kampagne, die ist global organisiert, ist richtig erfolgreich. Wir erleben, dass große Anleger, der norwegische Pensionsfonds, einer der größten Anleger der Welt, sich aus diesen Investitionen in Kohle und vor allem Erdöl zurückzieht. Die Deutsche Allianzversicherung hat sich jetzt bereit erklärt, zurückzuziehen. Und sage und schreibe geht es da um 5 Billionen, das ist kein Verhörer, 5 Billionen US-Dollar, die die Kampagne schon geschafft hat, dass sich große Anleger zurückziehen. Und das ist eben nicht nur spektakulärer Protest, sondern es ist beharrliches Arbeiten, das berühmte alte Bohren des dicken Brettes, die gute Vernetzung, die auch durch soziale Medien viel, viel leichter geworden ist in der digitalen Welt. Und ich möchte einfach auch sagen, es lohnt sich, sich politisch zu engagieren, an welcher Stelle auch immer. Und Protest ist eine von vielen Formen. Wenn sie kreativ ist, all the better.
Sie haben eben über den Erfolg einer Demonstration oder eines Protestes ein Beispiel genannt, Herr Theune. Sie sind der Protestforscher. Wann würden Sie denn sagen, ist ein Protest erfolgreich oder eine Demonstration gelungen?
Da gibt es keinen allgemeingültigen Maßstab. Also man kann das definieren, auch eben die Protestierenden selbst. Ist es unser Ziel, in den Medien gut vertreten zu sein und da unsere Botschaft zu platzieren? Dann ist klar, was der Maßstab ist. Ist es unser Ziel, eine konkrete politische Maßnahme zu verhindern oder zu beeinflussen? Dann hat man einen konkreten Maßstab. Geht es darum, uns als Gruppe erstmal zu konstituieren, uns zu stärken, sichtbar zu machen, wir sind da, wir haben ein Problem und wir wollen gehört werden, dann hat man auch einen Maßstab. Und die unterschiedlichen Ziele können auch nebeneinander stehen. Insofern ist es immer schwierig zu sagen, was ist erfolgreicher Protest. Es geht eben auf unterschiedlichen Ebenen und die Beteiligten haben auch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Mhm. Und das dürfte jetzt bei den G20-Protesten genauso sein. Nicht jeder will auf die Titelseite mit seiner Forderung, sondern unter Umständen geht es auch darum, erstmal zu zeigen, es gibt mich als Gruppe oder uns als Gruppe, die auch eine Kritik an den G20 haben. Und vielleicht ist es wichtiger, das erstmal den anderen Demonstrierenden zu kommunizieren, als den G20. Vielleicht sind die völlig egal.
Frau Bleicher, Sie sind die Medienwissenschaftlerin. Kann es sein, dass Protestierende und Demonstranten als erstes Anliegen haben, wir wollen öffentlich werden, wir wollen in den Medien auftauchen, dass das ein erstes Anliegen ist?
Weiß ich nicht, das hängt von den Gruppen ab. Aber natürlich ist Medienpräsenz erwünscht, aber dank sozialer Medien hat man wirklich nun die Möglichkeit, selber auch Medienpräsenz sich zu schaffen, auch innerhalb der Gruppe. Und die Gruppen agieren ja sehr häufig auch global. Das heißt, man kann über YouTube auch mit eigenen Videodokumentationen eine globale Öffentlichkeit erreichen. Also man ist nicht mehr wie früher auf die Präsenz in der Tagesschau angewiesen.
0800 441777 ist unsere Telefonnummer. Unsere Frage lautet, deckt Gewalt tatsächlich alles zu? Was kann friedlicher Protest erreichen? Angerufen hat uns Elisabeth Hafner-Reckers aus Lüchow. Guten Abend, Frau Hafner-Reckers.
Ja, guten Abend. Ich habe Sie angerufen und ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht. Protest will ja grundsätzlich zu anderen Einsichten aufrufen und uns zu einem anderen Handeln bewegen. Ich lebe hier im Wendland und wir sind doch so etwas wie eine Expertenregion für friedlichen Protest. Denn immerhin seit 40 Jahren gehen von unserer Region die Impulse für den Ausstieg aus der Atomkraft aus und die Impulse für den verantwortlichen Umgang mit dem Atommüll. Meiner Meinung nach ist der friedliche Protest immer der intelligente Protest. Gewalttätiger Protest arbeitet immer mit Angst. Und Angst spricht unsere Reflexe an, seit Urzeiten. Und diese Reflexe sind immer der Kampf- und der Fluchtreflex. Die werden dabei aktiviert. Das begünstigt zwar ein schnelles und impulsives Handeln, verhindert aber langfristiges Denken.
Mhm. Wie schaffen Sie es denn, wenn Sie so erfahren sind im Wendland, dass Sie die Gewalt tatsächlich nicht anwenden, sondern friedlich bleiben?
Wir konzentrieren uns auf den friedlichen Protest, weil der friedliche Protest den Intellekt anspricht. Der fördert das Abwägen, das sich einlassen auf Sachargumente und es ermöglicht, eigene Entscheidungen zu treffen, die eben nicht angstgesteuert sind.
Was tun Sie mit denen, die das nicht beherzigen und die womöglich doch zur Gewalt neigen oder sich provoziert fühlen und dann gewalttätig werden?
Ich sag nochmal, wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, dass der pfiffige Protest, dass der kreative Protest vorangetragen wird und meistens ist dann damit schon der Raum besetzt. Es geht darum, den Raum zu besetzen. Es geht hier nicht um Patentrezepte, die wir irgendwie anderen Gruppen oder sowas vorschreiben können. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, auf die Ziele, die wir voranbringen müssten, damit es überhaupt eine Möglichkeit gibt, nicht völlig in der Gewalt zu versinken. Und ich finde, diese ganzen Geschichten hier haben gezeigt, dass es auch funktioniert. Wir haben zum Beispiel hier die wunderschöne Geschichte, dass ein Bierlaster alle Kontrollen umgehen kann, in dem Zentrum des Verladekrans steht und es entpuppt sich dann als eine Greenpeace-Aktion.
Wenn Sie den G20-Gipfel verfolgt haben, Frau Hafner-Reckers, was haben Sie gedacht, als Sie die Gewalt gesehen haben?
Ich habe gedacht, dass die Berichterstattung sich sehr konzentriert auf diese Gewaltaktion und dass dieses Gewaltthema noch von ganz anderer Seite her aufbearbeitet werden muss. Und ich möchte auch viel lieber in meinem Beitrag noch weiter auf die Geschichte eingehen, dass wir ja so viel erreicht haben. Wir haben durch diesen konstruktiven Protest, durch diese fantasievollen Proteste, ein Nachdenken in der Gesellschaft bewirkt. Mhm. Und das sich einlassen auf Sachargumente und die Sachargumente zu überprüfen. Und das hat doch für die Gesamtgesellschaft erst ermöglicht, dass der sagt, dass die Atomkraft verlassen wird.
Das ist ein interessanter Gedanke. Sie haben ein Nachdenken bewirkt. Herr Theune, Sie sind Protestforscher. Ist es richtig, kann so eine Art von, Sie hat das, glaube ich, pfiffigen Protest genannt, Nachdenken erzeugen?
Also generell ist es so, dass Protest nicht oder in den seltensten Fällen direkt wirkt. Also dass man die Leute, die Entscheidung treffen, beeinflusst, sondern in allermeisten Fällen funktioniert das indirekt. Und der Kampf um die Atomkraft, das ist ein gutes Beispiel dafür. Also in den 60er, Anfang der 70er Jahre war Atomkraft für niemanden ein Problem. Das war die beste Möglichkeit, Energie zu gewinnen. Und das hat ziemlich lange gedauert, um eine gesellschaftliche Mehrheit zu bilden und zu erkämpfen, die das anders sieht. Und dass sogar die CDU irgendwann der Meinung war, dass ein Vorfall wie Fukushima einen zum Nachdenken bringen sollte und dass das ein Anlass ist, um zumindest anzufangen, aus der Atomkraft auszusteigen. Das ist auch das Ergebnis von dem Protest, der über viele Jahre sehr viel Arbeit gekostet hat, der aber eben nicht nur als Protest stattgefunden hat, sondern eben durch Information, durch politische Arbeit in den Parlamenten. Also da ist sozusagen das, was dahinter steht. Soziale Bewegungen sind ja sehr viel komplexer. Die funktionieren ja nicht nur über Protest, sondern das ist sozusagen das sichtbarste Ende von dem Eisberg. Aber darunter passiert ja sehr viel mehr im Alltag.
Die Menschen zum Nachdenken bringen, Matthias von Hartz, Sie sind Regisseur und Theatermacher. Das ist doch eigentlich etwas, was Sie sich wünschen, nicht? Die Menschen zum Nachdenken bringen?
Ja, wenn man so wie ich das Pech hat, an die Aufklärung zu glauben, dann denkt man immer, das wäre der Weg, Dinge zu erreichen.
Ja.
Ich glaube, Frau Unmüßig hat das vorhin schon angedeutet, es gibt ja ganz viele verschiedene Ebenen, auf denen politischer Protest wirksam ist und der ist nicht immer in die Medien zu kommen. Also wenn ich ein Beispiel nehme, eine Gruppe aus Berlin, die heißt ein Zentrum für politische Schönheit, da geht es viel stärker drum, Sand ins Getriebe des politischen Betriebs zu werfen, als unbedingt spektakulär zu sein. Meistens ist es auch noch spektakulär. Also die haben ein Projekt gemacht, das hieß Kindertransport in Erinnerung an die Kindertransporte während des Zweiten Weltkriegs und haben das mit einem Fake-Video ausgegeben als ein Angebot des Familienministeriums, dass man sich melden könne. 10.000 syrische Kinder würden nach Deutschland geholt werden. Wir geben quasi der Welt zurück, was die Welt mal deutschen Kindern ermöglicht hat, beziehungsweise jüdischen Kindern ermöglicht hat. Da haben sich einfach innerhalb von Stunden tausende Leute beim Familienministerium gemeldet und gesagt, hier, ich nehme ein Kind auf. Die mussten sehr peinlich erklären, dass das nicht die deutsche Politik ist, dass wir hier syrische Kinder aufnehmen.
Also man braucht nicht zwingend die Medienpräsenz. Es geht auch anders. Bert Weingarten, guten Abend, Herr Weingarten.
Guten Abend in die Runde.
Sie haben das Wort.
Ja, danke. Ich hatte kurz nach dem Gipfel eine Telefonkonferenz und da war auch ein Wahl-New Yorker Hamburger Ursprungs zugeschaltet, der mich doch dann ganz entsetzt fragte, was denn alles in Hamburg jetzt gebrannt hätte. Und ich hatte dann eben hinterfragt, wieso, wie kommst du da drauf? Und er sagte mir dann eben, ja, hier in Amerika die Berichterstattung, egal ob CBS, NBC oder CNN, wir haben hier Reporter, die aus Hamburg berichten mit dem Stahlhelm auf, die sozusagen vor brennenden Barrikaden stehen oder an der Seite und auch über brennende Autos berichten. Und da habe ich ihm gesagt, okay, wir haben ja auch Berichterstattung, aber diese Bilder habe ich so noch nicht gesehen. Das hat man ja dann auch erst so ein bisschen später mitbekommen. Ein paar regionale Videos liefen mit diesen brennenden Autos auch in der Elbchaussee, wo ja doch eine ganze Reihe dann angezündet wurde. Und das war doch schon erschreckend. Also auch der Wahlhamburger dort, also der Wahl-New Yorker, der aus Hamburg kommt, sagte zu mir, er hatte sich erhofft, Bilder von der neuen Elbphilharmonie. Auch der Alsterverlauf ist ja sehr schön und man sah eigentlich nur den amerikanischen Präsidenten, wie er am Flughafen landet und danach sah man eigentlich in der Regel nur noch brennende Barrikaden und Krawalle. Und da muss man natürlich sagen, aus Sicht des Stadtmarketings, denke ich, war das ein Satz mit X.
Gut, der Stadtmarketing mag machen, was sie wollen, aber wir haben ja Medien in diesem Land. Und Frau Bleicher, woran liegt es, dass Menschen den Eindruck gewinnen, ja, das war eigentlich ein Krawallgipfel? Wer hat da was falsch gemacht?
Naja, also die Fehleranalysen möchte ich jetzt nicht betreiben, aber
dürfen
ich möchte
sie aber
schon darauf hinweisen, dass die amerikanische Berichterstattung in den Nachrichten natürlich eine andere ist als in Deutschland und dass man da gerne von Demonstrationen so berichtet, wie das früher Peter Scheuer-Latour aus Kriegsregionen gemacht hat, also sehr ereignisorientiert und sehr auf Konfrontationen orientiert.
Aber wir haben trotzdem viele Hörerinnen und Hörer Mails bekommen, die auch gesagt haben, ja, es sind hauptsächlich Krawallbilder in den Medien aufgetaucht, weniger friedliche Demonstrationsbilder. Was ist mit dem Journalismus passiert, dass das der Fall ist, wenn das denn stimmt?
Ja, das ist die Frage, ob das stimmt. Aber natürlich haben wir in den Nachrichten immer die Aktualität des Ereignisses als Gegenstand vor der Information, der politischen Information, die dank der fehlenden Transparenz des Gipfels auch gar nicht vorlag, oder der fehlenden Information auch von seitens friedlicher Protestbewegungen. Also insofern war da die Ereignisorientierung doch auffällig in den Nachrichten und auch in den sozialen Netzwerken dominierte ja die Selbstberichterstattung der politischen Gruppen, die auch sehr ereignisorientiert
verlief. Sie meinen, mit ereignisorientiert heißt, wenn es irgendwo brennt, ist es das Ereignis und das ist die Orientierung?
Das ist einerseits das Brennen war das Ereignis, andererseits aber auch die Performances, die Aktionen, die durchgeführt wurden, oder den Tanzdemonstrationen gegen G20. Das sorgte ja auch für Bilder.
Herr von Harz.
Also ich glaube, ich war nicht so überrascht, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das war folgerichtig zu dem, was vor dem Gipfel passiert ist. Also ich bin der Meinung, dass schon in der Berichterstattung vor dem Gipfel und nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch in der Narration, die die Politik von diesem Gipfel in die Welt gesetzt hat, was schiefgelaufen ist. Also lokal hat man von Anfang an verpasst, eine wirkliche Idee zu entwickeln, wie man mit Widerwillen in der Bevölkerung, der sich ja erstmal gar nicht politisch speist, sondern um Straßensperrungen oder sonst irgendwas ging, wie man mit dem umgeht. Der hat in der Folge einen riesigen Raum eingenommen und dann kam die Narration von Andi Grote, die sich, finde ich, auf fatale Weise durchgesetzt hat, nämlich die von den 8000 gewaltbereiten militanten Protestanten.
Mhm.
Protestanten heißen die, glaube ich, nicht.
Nee, ne? Protestierenden. Nicht, dass die Kirche jetzt noch anruft. Ja.
Genau. Und Protestanten protestieren auch manchmal.
Ja, das hoffen wir.
Und da, glaube ich, ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob was davon absichtlich war. Es war auf jeden Fall idiotisch. Darauf sind mindestens die Lokalmedien eingestiegen.
Ja.
Und dann gab es ja auch alles, was vom Bund an Schützenhilfe kam. Zu diesem ganzen Gipfel hat sich nicht etwa die Umweltministerin zum Thema Klima gemeldet, sondern Heiko Maas nochmal gedacht, er müsste auch was sagen, vielleicht um den Parteikollegen zu helfen, dem bisher, wo man ja auch nicht genau weiß, warum er was sagt, auch nochmal auf die Militanzmütze gehauen. Und dann hat man einen Diskurs gehabt, der von vornherein in allen Medien über Gewalt und Militanz ging und nie über Inhalte.
Herr Theune, kann es sein, das, was Herr von Harz gerade beschreibt, dass Politik und politische Vorbereitung eines Gipfels, einer Demonstration schon eine gewisse Farbe verleihen kann, im Sinne von, ja, das wird zoffig?
Das findet bei jedem dieser großen Gipfelproteste statt. Also das, was jetzt in Hamburg passiert ist, das ist nichts Einmaliges, sondern es gibt immer eine Vorbereitung, sozusagen eine polizeiliche und sicherheitspolitische Vorbereitung, die erstmal den Teufel an die Wand malt, wo es erstmal darum geht, was denn alles Schlimmes passieren wird und wie gefährlich die Leute sind, die da ankommen.
Ist das schlau von Seiten der Politik, das so zu machen?
Naja, auf jeden Fall hat man dann im Nachhinein erstmal das Gefühl, dass man alles getan hat und dass man vorbereitet gewesen ist. Also es kann dann erstmal nicht mehr so viel schiefgehen. Wenn man dann bei jeder Demonstration mit dem Wasserwerfer auffährt, dann hat das eine gewisse Evidenz, weil man hat ja diese 8000 Gewaltbereiten da. Das ist natürlich Blödsinn. Diese 8000 Leute, auch die Hamburger Polizei ist nicht davon ausgegangen, dass 8000 Menschen durch die Straßen ziehen und mit Steinen werfen. Das war ja auch nicht der Fall. Selbst der schwarze Block ist deutlich kleiner gewesen. Aber das gehört dazu, dass man erstmal möglichst sozusagen den eigenen Handlungsspielraum dadurch erweitert, dass man den Teufel an die Wand malt.
Teufel an die Wand, Frau Unmüße, ich lese Ihnen eine Mail vor von Werner Gustav aus Oldenburg und er schreibt, für uns Eltern, die wir uns bemühen, die apolitische Jugend zum politischen Engagement zu bewegen, war dies ein gewaltiger Rückschlag, er meint den G20-Gipfel. Eltern werden wesentlich skeptischer den Demonstrationsbegehren von Jugendlichen gegenüberstehen und karriereorientierte Berufsanfänger werden überlegen, ob die Teilnahme an einer Demo nicht schädlich sei. Das heißt doch aber, dass eine Demonstration, wenn sie denn mit dem Potenzial von Gefahr ausgestattet ist, erstmal dafür sorgt, dass womöglich weniger Menschen hingehen, die ein politisches Anliegen haben, Frau Unmüßig.
Na, ob das so sein muss, wie in dieser E-Mail beschrieben, das weiß ich nicht. Also ich denke erstmal, es ist unser gutes Recht, es ist ein verbürgtes Grundrecht, dass wir demonstrieren. Für mich gehört dazu auch, dass das gewaltfrei sein muss, von vornherein und wie was zu welchen Eskalationen führt und wer wen provoziert, das steht dann nochmal tatsächlich auf einem wichtigen, aber anderen Blatt. Aber erstmal ist es doch so, dass wir vermitteln müssen, ich habe auch einen Sohn, der ist 28, der sich mich nicht damit konfrontiert, dass für ihn der Gipfel jetzt der Ausdruck davon ist, dass er sein Recht auf Versammlungsfreiheit, sein Demonstrationsrecht nicht mehr ausüben möchte. Es geht eher darum, sich in die politische Aushandlung zu begeben, in die Debatte zu geben und das, was die Frau aus Lüchow-Dannenberg gesagt hat, wirklich voranzutreiben, nämlich mit kreativem politischem Protest und überhaupt mit politischem Engagement, das war ja auch schon meine Rede davor, sich einzumischen. Und dieses Einmischen ist ja wichtig, ja, sich informieren, sich einmischen, wofür denn die Politik der G20 steht. Wenn Sie mir erlauben, Herr Bormann, ich würde gerne noch was zu Herrn Weingarten sagen, der diesen Anruf von einem US-amerikanischen Freund bekommen hat. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat 33 Büros in aller Welt. Und es gibt in allen, in der Mehrheit der Länder, ob in Pakistan oder in Brasilien oder natürlich auch in der Türkei, ja überall Protest. Und wir erleben immer, dass die Medien stark auf dann die brennenden Barrikaden oder auf die gewalttätigen Auseinandersetzungen setzt. Und wir haben ja über andere Länder bei uns auch zum Teil diese Perzeption, dass in verschiedenen Ländern der Welt es nur ausschließlich gewalttätig zugeht, was ja nicht stimmt. Meine Mutter ist dann immer total entsetzt, wenn ich ihr sage, ich fahre nach Brasilien oder nach Indien, weil sie diese Bilder kennt. Und von daher haben wir ja insgesamt eine Verantwortung, ja, differenzierter wahrzunehmen, was eigentlich in anderen Ländern los ist, nicht nur in Hamburg. Wir haben überhaupt die Aufgabe, differenzierter wahrzunehmen, was sind eigentlich die Probleme in verschiedenen afrikanischen, lateinamerikanischen oder asiatischen Ländern.
Gut, ich bleibe nochmal bei dem differenzierter Wahrnehmen der Bilder. Wir könnten für differenzierter, und da frage ich mal Frau Bleicher, als Medienwissenschaftlerin, muss man grundsätzlich misstrauisch bleiben, wenn man sich nachrichtlich informiert?
Ja, man muss schon damit rechnen, dass Nachrichten immer eine Auswahl sind an Themen, an Ereignissen und dass diese Auswahl auch je nach Senderinteressen durchaus gesteuert sein kann. Also will ich jetzt Zuschauer erreichen oder will ich tatsächlich sachorientiert informieren? Das beeinflusst natürlich die Nachrichten. Wenn Sie die Tagesschau und RTL 2 News vergleichen, werden Sie schnell die Unterschiede feststellen.
Heide Hoffmann aus Goslar. Guten Abend, Frau Hoffmann.
Ja, guten Abend. Ich muss sagen, ich bin nur heute in Goslar. Ich wohne in der Nähe von Soltau, also ein bisschen näher an Hamburg dran. Ich hatte vor, zu den friedlichen Demonstrationen eben als Einzelperson hinzugehen, habe die Bilder in den ersten Tagen der Woche gesehen, diese wirklich gewalttätigen Szenen, die man da gesehen hat, und bin dann eben nicht gefahren, weil ich für mich kein persönliches Risiko eingehen wollte. Ich bin über 60, weit über 60. Und auf der anderen Seite, weil ich nicht die Falschen sozusagen mittragen wollte. Wobei ich denke, als Mitdemonstrierende wäre es mir nicht möglich, so schnell zu entscheiden, wer sind denn hier die Falschen und wer nicht. Also es hat mich sehr verunsichert, diese Berichterstattung in den ersten Tagen der Wochen, so sehr, dass ich eben nicht gefahren bin. Dann hinterher hat es mir richtig leid getan, dass ich nicht gefahren bin. Ich denke aber einfach, die mediale Berichterstattung mit so spektakulären Bildern hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Haltung der Menschen. Also nicht nur eben, wie das eben jemand sagte, in Bezug auf die Karriererisiken, die man da eingeht, wenn man zu so einer Demonstration geht, sondern auch ja, einfach persönlich. Mhm. Also es verändert einen persönlich, diese Wahrnehmung verändert die Handlung. Und das finde ich eigentlich, schlimm.
Also kann man sagen, Frau Hoffmann, Sie hatten schlicht Angst?
Ja.
Herr Theune, was machen wir mit den mündigen politischen Bürgern, die aufgrund von Angst nicht mehr auf eine Demonstration gehen?
Erstmal müssen wir wahrnehmen, und das hat ja vorhin Herr von Harz auch schon gesagt, das, was da alles passiert ist, hat nicht dazu geführt, dass tatsächlich die Leute in den Massen zu Hause geblieben sind, sondern es hat eine der größten Demonstrationen in Hamburg seit Jahrzehnten gegeben am Samstag.
Mit 60.000, 70.000 Teilnehmern, ja.
Das wird ja nicht so wirklich wahrgenommen. Auch die Verbotszone ist ja penetriert worden von Protestierenden. Es gab eine große Bildungsstreikdemonstration von den apolitischen Jugendlichen. Das wird alles nicht so wirklich zur Kenntnis genommen, aber es ist ja sehr viel passiert. Die Leute sind ja trotz allem auf die Straße gegangen und vielleicht auch gerade deswegen am Samstag auf die Straße gegangen, um zu zeigen, ich kann weder mit den G20 was anfangen, noch mit den Leuten, die hier Autos anzünden auf der Straße. Ich bin deswegen hier, weil ich zeigen möchte, das geht anders und ich protestiere auch anders. Aber natürlich gibt es auch die Position zu sagen, dass nach dem, was ich da wahrnehme, und man kann ja immer nur nach dem gehen, was man zugetragen kriegt, ist mir das zu heikel. Und meine Eltern haben das genauso gemacht. Die sind sogar bei der Demonstration gewesen und sind, weil die Lage angespannt war, dann nach kurzer Zeit schon wieder gefahren.
Mhm. Ich würde gerne mal Herr von Harz hinzuziehen, denn der hat, glaube ich, vorhin die These vertreten, Sie korrigieren mich, wenn ich das falsch mache, dass die Politik auch dazu beigetragen hat, dass Menschen womöglich zu Hause bleiben, weil es als eine gewisse Gefahr dargestellt wurde. Habe ich Sie richtig verstanden?
Also ich würde sogar sagen, das ist auf mehreren Ebenen passiert. Also ich wohne auf St. Pauli, 500 Meter vom Pferdemarkt weg und nicht nur auf St. Pauli. Ich bin am Donnerstag, weil ich irgendwie nach Nordosten musste, quer durch die ganze Stadt gefahren. Am Donnerstagnachmittag war diese Stadt leer. Das finde ich ein viel größeres Problem als eingeschlagene Schaufenster, so sehr ich die verurteile. Ich finde, dass man es im Vorfeld geschafft hat, diese Stadt mehr oder weniger leer zu machen. Während die Politik in die Stadt kommt, hauen die Bürger ab, weil es ihnen zu gefährlich ist, weil es sie nicht interessiert, weil sie angeblich im Stau stehen oder sonst irgendwas. Dass man es nicht geschafft hat, die Leute für diesen Gipfel zu interessieren, das wäre ja auch eine Chance für den politischen Diskurs in der Stadt gewesen, sondern dass man es darauf angelegt hat, dass alle, ich glaube, gar nicht nur Angst haben, sondern auch einfach Desinteresse haben und sich belästigt fühlen. Mhm. Das, finde ich, ist politisch der deutlich größere Schaden als der, der jetzt an Sachschaden entstanden ist.
Haben Sie denn eine Idee, wie man Interesse hätte wecken können? Frau Unmüßig, ich habe Sie gehört, kommen gleich dran. Ja? Haben Sie eine Idee?
Naja, das ist natürlich deutlich schwieriger, als Leute aus der Stadt zu jagen, aber man hat es ja gar nicht versucht.
Ja.
Also man hätte ganz anders mit diesem Gipfel umgehen können. Ich erinnere mich an den Gipfel in Evian. Da haben alle Stadtparlamentarier so eine orange Weste getragen und waren Gipfelbeobachter. Da stand die Stadt körperlich für diese Veranstaltung ein. Das führt zu einer ganz anderen Situation in der Stadt. Ich gehe da raus, ich habe das Gefühl, hier sind Leute, die wollen das hier haben, die finden das politisch wichtig. Ich gehe dahin, demonstriere, die sehen mich, hier passiert nichts, die passen auf die Demonstranten auf und auf die Polizei. Und natürlich gab es da auch Krawall und natürlich gab es auch irgendwelche Ausschreitungen. Aber das Bild und das Gefühl, was in dieser Stadt produziert wurde, als politischer Kristallisationspunkt durch diesen Gipfel war ein ganz anderes als das, was hier in Hamburg passiert ist.
Frau Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung. Man muss wissen, Sie sitzen in Berlin im Studio. Sie wollten dazu?
Na, ich finde das sehr gut, was Herr von Harz sagt, weil wir haben massiv investiert eben im Vorfeld in eine informative Arbeit zu G20. Für uns ist es auch kein anlassbezogener Event gewesen, sondern wir beschäftigen uns seit Gründung der G20 mit diesem Zusammenschluss. Was ist denn dieser Club? Was will der überhaupt? Wofür steht er? Für welche Globalisierung steht er? Wir haben ein großes Webportal G20 im Fokus mit Porträts der einzelnen Länder entlang von Kriterien. Wie steht es um die soziale Ungleichheit in den Ländern? Wie steht es mit Menschenrechten, mit Frauenrechten? Wie sind diese Länder beim Klimawandel unterwegs und so weiter. Diese Form von Aufklärung und Informationsarbeit haben wir im Vorfeld gemacht und auch in Hamburg Veranstaltungen. Ja?
Aber was wir jetzt
und deswegen hat, aber ja, aber da hat der Herr von Harz doch recht. Ne? Ja. Man hätte den Gipfel ja noch in einer ganz anderen Art und Weise nutzen können, um nicht nur in der Stadt, sondern übrigens auch bundesweit darüber zu informieren, wer ist denn da zu Gast? Was ist das Problem oder was haben wir für Erwartungen? Was sollen denn diese Politiker, die da zusammenkommen mit einem gigantischen organisatorischen Sicherheitsaufwand und so weiter, was wollen wir denn von denen? Das wäre toll gewesen, wenn wir da noch viel mehr lebendige und beteiligte Debatte von vielen Bürgerinnen und Bürgern hätten sehen können.
Herr Gottschalk aus Schwerin, Sie kommen sofort dran. Ich muss vorher zwei Begriffe noch mal gegeneinander stellen mit Herrn Theune als Protestforscher. Wir haben ja zwei Begriffe, Demonstration auf der einen Seite und Information auf der anderen Seite. Geht Demonstration und Information in einem?
Also in den meisten Fällen geht es natürlich darum, über Demonstrationen auf Informationen hinzuweisen. Also ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es ein Problem gibt. Das kann man auf einer Demonstration notgedrungen nicht entfalten, sondern man kann sozusagen ein Problem anticken. Man kann eine Problemdeutung versuchen zu transportieren und sozusagen darauf neugierig machen, was verbirgt sich denn dahinter. Aber natürlich die Leute, die auf Proteste gehen, die Proteste organisieren, deren tägliches Brot ist es, eben Informationen in die Welt zu setzen, alternative Informationen zu informieren. Was ist für uns problematisch an den G20? Was ist die Kritik? Das kann man auf dem Protest eben nur schwer und dann nur sehr begrenzt kommunizieren.
Jetzt Guido Gottschalk aus Schwerin. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Gottschalk, mein Name aus Schwerin. Ja, es geht mir auch nochmal um dieses Kernthema, wie die Medien mit dem G20 umgegangen sind. Gerade wurde ja die Frage gestellt, wie hätte man die Menschen politisieren können, dass man mehr dorthin gebracht hätte. Und da geht es mir halt darum, dass im Vorfeld oder auch während des G20, man hat ja nie etwas über die Inhalte gehört. Eine Sendung wie heute, die hätte ja zur besten Zeit als am Wochenende des G20 von Ihnen gesendet werden können, um über die Inhalte zu informieren. Aber da hat man halt nur was über die Protestler gehört, irgendwie 8000 Menschen, die gewaltbereit sind, haben den gesamten Raum eingenommen und die Inhalte, wo man hätte mit politisieren können, was auch gerade die Dame von der Böll-Stiftung gesagt hat, das habe ich nie gehört. Also ich höre regelmäßig an der Info und ich habe nichts über die Inhalte gehört. Und da stelle ich mir die Frage, wieso tun Sie das nicht?
Gut, ich kann Ihnen jetzt sagen, wir haben das gemacht, wir haben das sicherlich auch getan und die Frage ist natürlich, damit hole ich mal Frau Bleicher ins Boot, Sie sollen jetzt nicht Anwältin spielen für NDR Info, aber kann es sein, dass die Rezeption auch so läuft, dass man das, was Sie als erste Information bezeichnen, es brennt im Schanzenviertel, dass das für die Rezipienten, für die Hörer, Leser, Zuschauer wichtiger ist, als sich inhaltlich zu informieren oder attraktiver ist? Herr Gottschalk, Sie bleiben noch bei mir, bitte.
Ist natürlich auch die Frage, an was erinnert man sich? Natürlich Attraktionsorientierungsreflexe werden durch solche brennenden Bilder eher ausgelöst als durch inhaltliche Meldungen. Also da treten so Orientierungsinteressen natürlich ein. Aber es ist natürlich auch ein Aktualitätsdruck vorhanden und der Aktualitätsdruck bezieht sich eher auf die Bilder als auf die dahinterliegenden Informationen und Themen. Das ist eher ein Thema dann auch der langfristigen Berichterstattung und da fehlt es dann auch an Transparenz vom Gipfel. Was wird da eigentlich verhandelt? Was ist da der aktuelle Stand? Da fehlt es an Transparenz und so hat dann auch N24 ja diesen wunderbaren Splitscreen gemacht. Auf der einen Hälfte Elbphilharmonie und auf der anderen Hälfte die Demonstration, was ja musikalisch wunderbar synchron war.
Herr Gottschalk, Sie haben Unterstützung von Herrn Schindler aus Bremen, der schreibt, friedliche Proteste müssten in politischen Prozessen / der Berichterstattung mehr Berücksichtigung und Gewicht bekommen, sonst wächst bei vielen das Gefühl, nur durch Gewalttaten wahrgenommen zu werden. Mal Hand aufs Herz, Herr Gottschalk, ist es auch kompliziert, sich mit dem G20-Gipfel zu beschäftigen und sich deshalb vielleicht auf die aktuellen dramatischen Bilder zu beschränken?
Ich weiß nicht, Sie wurden ja schon öfters diese Frage gestellt, die ich Sie gestellt habe. Ne? Heute Abend kam es schon öfters. Und immer ist die Antwort, natürlich ist das so. Am Anfang um 9 Uhr haben Sie, oder um 8:30, entschuldigen Sie, sehr viel über natürlich ist das so, dass die Medien so berichten. Jetzt gerade kam im ersten Antwortsatz auf das, was ich gesagt habe, das Wort natürlich vor und bei der Dame auch, die Angst hatte, nach Hamburg zu fahren. Warum ist es so natürlich, dass sie nicht über das berichten, was wichtig ist, was die Menschen hören müssten, um politisiert zu werden, sondern warum berichten sie so viel über diese Randale? Ich glaube, gerade bei NDR Info, das passt nicht. Und ich höre es, wie gesagt, sehr viel, sehr zufällig am Tag verteilt. Und ich habe sehr wenig über den G20-Gipfel, über die Inhalte. Und die Inhalte der friedlichen Demonstranten habe ich, glaube ich, gar nicht gehört. Und über die Krawalle habe ich sehr, sehr viel gehört, also jeden Tag stundenweise.
Wir nehmen das mal als Kritik an und vielleicht nehmen Sie in Zukunft was anderes wahr. Es ist, glaube ich, auch ein Wahrnehmungsproblem, womit ich nicht sagen will, dass Sie nicht recht haben, aber wir können das an dieser Stelle nicht klären. Oder Frau Bleicher, können Sie das klären als Medienwissenschaftler? Hat er womöglich recht?
Nein, ich glaube, Nachrichten haben ja die Aufgabe, über Ereignisse, die sich in der Umwelt, in der wir leben, zu informieren. Und da steht ja schon dieser Begriff der Ereignishaftigkeit ja drin in dieser Aufgabenstellung, die ja an die Journalismus gestellt wird. Natürlich muss, und das wird ja auch in der Reihenfolge berichtet, über politische Themen, Innenpolitik, Außenpolitik. Wenn Sie die Tagesschau, den Ablauf sich ansehen, gibt es ja da ganz standardisierte Muster, wie berichtet wird. Und deswegen meine ich natürlich, das meine ich mit dem natürlich, dass diese Berichterstattungsmuster immer wieder folgen und dass aktuelle Ereignisse natürlich eine gewisse Dominanz haben, dass aber auch Themen wie Innenpolitik und Außenpolitik regelhaft zur Berichterstattung gehören.
Ja, Herr von Hartz, ich glaube, Entschuldigung, aber es ist ja richtig, dass das, so wie Sie Nachrichten charakterisieren, stimmt. Aber es gibt ja unendlich viele Formate, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, über Hintergründe zu berichten. Mhm. Und ich möchte einfach noch, dass wir, wie gesagt, wir haben uns ein Jahr lang speziell auch auf den Gipfel in Hamburg als Heinrich-Böll-Stiftung vorbereitet mit viel Information. Wir hatten keine Mediennachfragen, obwohl wir regelmäßig Pressemitteilungen auch zu den Vorfeldgipfeln der Finanzminister und so weiter berichtet haben. Erst eine Woche vor dem Gipfel gab es die ersten Anfragen. Das größere Interesse ist so ab Ende Juni entstanden. Ich möchte schon sagen, dass dieses Momentum auch der Medien aufzuklären, Hintergründe zu bieten, das ist aus meiner Sicht wirklich nicht voll ausgeschöpft worden. Ich bin da auch den Zuhörerinnen, die das ansprechen, sehr dankbar dafür, weil das auch eine Erfahrung von uns war. Mit was trinkt man eigentlich wann, wenn man informieren und Hintergründe liefern will, durch? Und Medien haben den Charakter, dann doch auch öffentlich-rechtliche sehr anlassbezogen und dann sehr zugespitzt, dann natürlich auch auf Medien imposante Bilder zu setzen.
So, jetzt gehen hier im Studio verschiedene Hände hoch. Erstmal Frau Bleicher als Medienwissenschaftlerin.
Nur ganz kurz, was Sie geschildern, ist genau das, was ich mit Aktualität meine. Mhm. Das Interesse beginnt dann, wenn das Ereignis sich nähert. Und dann beginnt der Aktualitätsdruck und dann beginnt genau die Hintergrundberichterstattung. Worum geht es und was sind die Meinungen? Das meine ich genau mit Aktualität als Nachrichtenauswahl.
Der Theaterregisseur Matthias von Hartz, bitte.
Aber ich glaube, damit kann man es nicht ganz erklären. Also zum einen, wenn ich vorhin gesagt habe, am Donnerstagnachmittag war die Stadt leer. Das war, bevor irgendein Auto gebrannt hat und bevor irgendeine Scheibe eingeschlagen wurde. Und dann gibt es Medien wie die Sonderbeilage des Abendblattes mit 20 Seiten, die die Woche vorher an alle Hamburger Haushalte umsonst verteilt wurde. Da steht auf der Seite, auf der ersten Seite sind Fotos von Regierungschefs und dann steht drunter, sie kommen und hunderttausende Polizisten, Demonstranten, Journalisten. Und dann hat dieses 20-seitige Ding eine Seite zum Inhalt. Da hat man sich in einem Medium, in dem man wirklich Platz und Raum und alle Möglichkeiten gehabt hätte, entschieden, sich nicht für Inhalte zu interessieren. Das ist, was auch immer NDR Info gemacht haben mag, wirklich ein Versäumnis, das auf vielen Medien in diesem Gipfel zugetroffen hat.
Herr Theuner, als Protestforscher, kann man das auf eine allgemeine Ebene heben? Welche Rolle spielt es für Demonstrationen und Proteste, was in den Medien wiedergespiegelt wird?
Ich würde gerne nochmal die Diskussion fortsetzen, weil ich glaube, die Frage, die haben wir ja vorhin schon andiskutiert, aber ich glaube, also es findet tatsächlich hintergründige Berichterstattung statt zu Gipfelprotesten. Also das muss man schon sagen, dass sozusagen im Fahrwasser dieser Aufmerksamkeit, diese Gipfel sind enorme Medienereignisse, da man hat eine über die Titelseiten freigeräumt über 3-4 Tage hinweg. Und da findet sehr viel statt an Auseinandersetzungen mit den Motiven der Leute, die auf Proteste gehen. Aber sobald es eben irgendwo knallt, gibt es überhaupt nichts anderes mehr. Also das ist auch was sich immer wieder zeigt und dass sozusagen der Anteil der Berichterstattung, der sich tatsächlich mit den Inhalten auseinandersetzt, der sinkt halt in dem Moment, wo Gewalt Thema ist oder sozusagen als Bedrohung in den Raum gestellt wird. Das muss ja noch nicht mal stattfinden.
Es muss auch keine Gewalt sein, Frau Unmüse. Es reicht ja auch, dass der Händedruck von Trump wichtiger ist als das Klima.
Ja, genau. Und wie gesagt, wenn aus der Medienberichterstattung oder überhaupt ja aus der Perzeption des Gipfels nur noch übrig bleibt, schön, dass wir ein Kommuniqué haben. Das ist doch auch komplett inhaltsleer, ehrlich gesagt. Da wird auch nicht informiert darüber, warum ist es denn so? Warum sind denn die Interessen so verschieden? Warum sind denn nationale Interessen plötzlich so dominant, wenn wir eigentlich gleichzeitig ringen müssten, dringend dieses Pariser Klimaabkommen mit Leben zu erfüllen? Und das hat mich extrem gestört, dass dann Handelsliberalisierung à la EU-Japan-Handelsvertrag die Antwort auf Trump ist. Das wird dann auch hochgejatzt in den Medien. Und den Protestierenden geht es doch genau darum zu sagen, diese Form der Handelsliberalisierung, ob TTIP oder EU-Japan-Abkommen, das ist es doch, was wir kritisieren. Warum hört ihr nicht, was wir kritisieren? Sie sind unfaire Handelsabkommen. Sie verschärfen Umweltprobleme, sie verschärfen soziale Probleme. Warum hört ihr das nicht? Handelsliberalisierung ist nicht die Antwort auf diesen Protektionismus, den hier vielleicht Trump vordergründig befördert. Und darüber wurde eben kaum noch über Zusammenhänge aufgeklärt, genauso wie nicht darüber geredet wird, ja, was machen wir denn in Deutschland zum Klimawandel?
Gut.
Ist ja wunderbar, wenn wir Trump angreifen, und auch notwendig, damit ich da nicht falsch verstanden werde, aber wir sind Braunkohleproduzent Weltmeister, unsere Emissionen in Deutschland steigen. Wir sind nicht besser, und das wurde auch, finde ich, transportiert. Wir sind die Guten, ja, à la Bundesregierung und anderen. Und das fand ich auch nicht in Ordnung.
So, jetzt bin ich gespannt, denn Thomas Wille aus Kloppenburg ist am Telefon, ob wir eine Klammer rumkriegen um den Satz, die Medien haben und die Medien haben es nicht richtig gemacht, Herr Wille.
Ja, wunderschönen guten Tag. Guten Tag in die Runde. Erstmal bedanke ich mich für den letzten Beitrag. Von der Dame, leider habe ich ihren Namen vergessen. Den möchte ich unterstreichen.
Frau Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie dürfen ihr gern schreiben.
Ja, vielen Dank. Ja, was die Medien machen, das ist...
Ich wollte eigentlich eine Klammer drum machen, Herr Wille. Was war Ihr Anliegen?
Eine Klammer drum machen. Mein Anliegen ist, wollte ich sagen, die Demonstration ist das Highlight. Die eigentliche Arbeit findet im Verborgenen statt, im Hintergrund. Gespräche, Publikationen, Diskussionen, Gerichtsverhandlungen.
Mhm.
Ich habe das jetzt mitgemacht im Bereich der Handelsabkommen, deswegen, ne? TTIP und CETA, das alles verfolgt und mitgearbeitet und war auch auf diese Demonstrationen. Aber in Wirklichkeit ist es eine Kampagnenarbeit. Mhm. Und man kann es auch ruhig sagen, durch die Gruppen ATTAC, Neue Demokratie, Mehr Demokratie, Kampakt und wie sie alle heißen, die haben da also enorm was gebracht und sind im Bundestag als Empörungsindustrie geadelt worden.
Mhm. Wenn Sie gesagt, Herr Wille, wenn Sie gesagt haben, die Demonstration ist das Highlight, wie meinen Sie das?
Das ist eine von mehreren Formen der Aktion.
Mhm.
Die Demonstration ist, was das sagt, die das zeigen.
Mhm.
Wie in der Prozession vor der katholischen Kirche, die Monstranz, ist ja der gleiche Name. Nein, aber in Wirklichkeit, die Arbeit ist kleinteilig. Man muss Lobbyarbeit machen, so doof, wie sich das anhört, um was zu machen. Ne? Und wie gesagt, das Ahnen ist, der Ritterschlag ist, dass die Empörungsindustrie im Bundestag, es hat was gebracht. Ich habe jetzt so ein wirtschaftsnahes Forum im Internet gesehen, wo also ganz konkret diese Kampagnenindustrie auseinandergenommen würde. Und ich würde mal sagen, es hat was gebracht, sich damit zu veranstalten, wenn selbst die Leute sich dadurch irritiert fühlen.
Mhm. Unsere Frage heute Abend lautet ja, deckt Gewalt alles zu, Herr Wille? Was deckt denn dann Gewalt zu, wenn Sie dabei bleiben?
Tut. Aber nur für den Augenblick. Nur für die, ersten Seiten der Zeitungen. Und in Wirklichkeit sind die Maßgeblichen, die sind viel mehr verärgert durch, Unterschriftensammlungen
und durch intelligente Einwürfe als durch rüpelhaftes Benehmen.
Das heißt, Sie würden
wenn zum Beispiel plakativ wieder mal 32.000 oder 35.000 oder 180.000 Unterschriften präsentiert werden auf irgendeiner Veranstaltung oder wenn so eine so eine Gruppe ein Lied singt in Brüssel. Das sind die Formen, die Leute nerven.
Gut, dann würde ich mal den Bewegungs- und Protestforscher Herrn Theune fragen, heißt das, was Herr Wille sagt, dass Demonstrationen und das, was wir auf der Straße erleben, nur die Spitze des Eisberges der eigentlichen politischen Arbeit ist?
Das haben wir jetzt schon mehrere Male gesagt, also eigentlich fast alle, die jetzt hier zusammensitzen. Und gerade TTIP ist ein Beispiel dafür, dass das sehr wohl gelingen kann mit einer sehr normalen Form von Protest, also einfach mit einer Großdemonstration, die von vielen Leuten als Large-Demo verunglimpft wird, Aufmerksamkeit ziehen kann, nicht sehr viel Aufmerksamkeit, aber tatsächlich ein Thema setzen kann. Also das haben wir im Vergleich von Berichterstattung zu Demonstrationen gesehen, dass das TTIP-Thema tatsächlich durch die große Demonstration auf die Agenda gesetzt worden ist, dass das Thema danach behandelt wurde, was vorher sehr viel weniger der Fall war. Das heißt, es gelingt mit Protesten tatsächlich, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und auch Themen zu setzen, Probleme sichtbar zu machen. Da kann man sozusagen auch die Logik der Medien nutzen unter bestimmten Bedingungen, weil es nämlich dann klar wird, es gibt da unter Umständen auch eine Frage, wie verhalten sich da eigentlich Sozialdemokraten zu. Also man kann auch Demonstrationen nutzen, um Journalisten und Journalistinnen anzuspitzen und sozusagen ihren Jagdinstinkt auch zu wecken. Das hat man auch bei Stuttgart 21 gesehen. Da haben auch große Demonstrationen dazu geführt, dass tatsächlich dieses Projekt einmal ganz kritisch unter die Lupe genommen wurde. Das heißt, man kann auch nicht sagen, dass Journalistinnen und Journalisten immer die Gegner von Protestierenden sind oder sozusagen immer nur auf das schielen, was besonders spektakulär ist, sondern in vielen Fällen setzen die sozusagen die Diskussion fort, die auf der Straße begonnen wurde.
Ich würde gerne nochmal das Thema Generationen ansprechen und ich beginne mal mit dem Regisseur und Theatermacher, Herr von Harz. Ist das, worüber wir hier geredet haben und reden, eine Generationsfrage? Anders gefragt, kriegen wir die Jungen auch noch auf die Straße?
Wir kriegen die Jungen auf die Straße. Also ich finde, es hat sehr viele junge Leute bei den Demonstrationen, bei den unterschiedlichen Demonstrationen in der vorletzten Woche gegeben. Auch dadurch, dass das Angebot, wie diese Demo aussieht, sehr unterschiedlich war. Ich glaube auch, dass die Tatsache, wie groß Campact geworden ist und wie sehr es gelungen ist, Campact bestimmte Themen zu setzen, was damit zu tun hat, dass wir junge Leute auf eine andere Art und Weise erreichen, als vielleicht Protest vor 15 Jahren ausgesehen hat. Ob das was davon wie wirkungsvoll ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube, man sieht sehr gut an dem Beispiel, das Frau Unmüßig vorhin beschrieben hat, was wirkungsvolle Kampagnen sind heutzutage. Also dieses Divest, das Rausziehen von Investitionen aus Fossil-Fuel-Industrien. Diese Kampagne funktioniert deswegen unter anderem sehr gut, weil sie ein globales Ziel hat, aber einen lokalen Angriffspunkt. Also ich kann mein Krankenhaus, meine Universität, meine Bank, an der kann ich als lokale Gruppe aktiv werden, um denen zu sagen, zieht eure Investitionen aus fossilen Energien raus. Das ist natürlich gleichzeitig konkret und behandelt ein globales Thema. Dafür gibt es andere Beispiele. Da funktioniert real was und wird nicht nur Aufmerksamkeit hergestellt.
Klaus Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Herr Scholz. Ich schaue mal auf die Uhr. Doch, wir haben noch Zeit. 7:07 ist es.
Ja, ich beeile mich. Schönen guten Abend in die Runde. Ich wollte einfach mal so provokativ sagen, dass die Medien eigentlich die Macht haben, zu definieren, was aktuell ist und was nicht. Und ich empfinde das, was an der Demonstration gelaufen ist, ohnehin als massive Katastrophe, weil es letztendlich für diese ganze fortschrittliche Bewegung das totale Eigentor war. Also meine These ist einfach, dass man als Medium auch sagen könnte, was ist denn aktuell? Und aktuell ist es für mich zum Beispiel, dass in Afrika gerade 23 Millionen Afrikaner am Verhungern sind. Und diese Gleichzeitigkeit, dass 23 Millionen Leute verhungern, das denke ich gleichzeitig mit dem, was gerade in Hamburg passiert. Das wird aber von den Medien nicht so gebracht. Man könnte auch klimamäßig sagen, in dieser Sekunde oder in dieser Stunde oder an diesem Tag werden halt, 500.000 Bäume abgeholzt und so sieht die Landschaft danach aus. Dann würde man sozusagen aktuell darauf Bezug nehmen, was in G20 gerade verhandelt wird. Das macht man aber nicht. Man fokussiert sich auf das, was ein paar Krawallmacher da erreicht haben, indem sie halt irgendwelche Autos anzünden, und wirkt damit im Grunde genommen total kontraproduktiv, indem man eben nicht das Gesamte sieht und sagt, ja, das war ja gerade aktuell das Auto, was da brannte. Ich finde das Auto viel weniger wichtig als die 23 Millionen Afrikaner oder die 500.000 Bäume, die irgendwo gerade vor die Hunde gehen. Mhm. Ich sage das einfach nur so, weil diese Macht der Medien, das missbrauchen die Medien auch. Und zwar ganz im Sinne der Politik, die vorherrschend ist. Gut. Und das finde ich, das treibt die Leute auch aus der Stadt, weil sie sagen, es bringt sowieso nichts, sich zu engagieren. Die machen ohnehin, was sie wollen.
Herr Scholz, dass der Satz Macht der Medien, Frau Bleicher ist bei uns, sie ist Medienwissenschaftlerin. Was würden Sie sagen, warum funktionieren Medien so, dass es eben nicht um die Verhungernden in Afrika geht, sondern um die brennende Barrikade im Schanzenviertel?
Also Medien schon mal nicht, sondern Nachrichten funktionieren so. Da geht es um diese Ereignishaftigkeit. Es hat in diversen Magazinsendungen und Talkshows das Thema Afrika gegeben. Also da laufen ja auch Spendenaktionen und da läuft eben die Auseinandersetzung etwa in politischen Magazinen eher themenbezogen als aktualitätsbezogen. Der Aktualitätsdruck, das ist eine Form, die für die Nachrichtenberichterstattung spezifisch ist und die sehr stark gebunden ist an die Ereignishaftigkeit.
Aber trotzdem bleibt der Eindruck stehen, so hat es Herr Scholz gesagt, die Medien haben die Macht. Haben sie eine Macht?
Kommt drauf an, welche Medien gemeint sind. Natürlich haben Medien eine Macht, Diskurse zu steuern, genau. Wirklichkeitsbilder zu beeinflussen. Aber wir haben, das hatte ich ja schon angesprochen, auch andere Medien, die versuchen, ihre eigene Berichterstattung, die Berichterstattung der Gruppen selber in den Blick zu nehmen. Und da gab es ja auch sehr interessante Wechselwirkungen, dass auch die Fernsehnachrichtenbilder genutzt haben, die von den politischen Gruppen selber aufgenommen wurden von den Demonstrationen.
Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 9:05. Ich würde gerne mit Ihnen zum Schluss eine gemeinsame Frage erörtern, Matthias von Harz. Wir haben gehört, dass diese Demonstrationen anlässlich des G20-Gipfels, ja, viele haben behauptet, sowas gab es noch nie. Würden Sie sagen, dass dieser G20-Gipfel, diese Demonstrationen etwas verändert haben, wenn wir an Demonstrationen und Proteste denken?
Also ich bin relativ optimistisch. Ich finde, der Protest war breit und divers. Ich finde auch, die Berichterstattung im Nachhinein ist durchaus, ich sag mal, polizei- und regierungskritischer, als dieser Senat es sich wünscht. Mhm. Das hat man schon anders erlebt. Ich glaube, die Öffentlichkeit ist schlauer, als die Politik es denkt. Und ich hoffe, dass wir eine Sache davon gelernt haben, dass dieser Paternalismus, mit dem dieser Gipfel versucht wurde, hier durchzuziehen, dass der keine Zukunft hat.
Frau Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung, hat dieser G20-Gipfel, diese Art der Demonstration, hat das was verändert?
Also ich sehe schon, dass im Moment wir konfrontiert sind, dass Globalisierungskritik auch verunglimpft wird. Auch die Linke als Ganzes wird in eine Schublade gesteckt. Das finde ich schade. Ansonsten teile ich, oder dagegen müssen wir uns auch zur Wehr setzen, ja, weil alles in eine Ecke gesteckt wird. Ich lasse mich auch nicht gern als Ideologin bezeichnen, nur weil ich Daten und Fakten, was diese Globalisierung mit Menschen anrichtet und mit der Natur und mit unserer Umwelt bezeichnen. All das passiert jetzt leider auch. Ansonsten finde ich sehr gut, was Herr von Harz gesagt hat. Wir haben schon auch hinbekommen, dass die Öffentlichkeit differenzierter unterwegs ist. Und ich bedanke mich auch für diese Sendung.
Lassen Sie uns kurz, bevor Sie sich bedanken, noch Herrn Theune zu Wort kommen. Als Protestforscher, hat diese Demonstration, hat G20 was verändert, wenn wir an Demonstrationen und Protest denken?
Also ich als Protestforscher würde sagen, dass tatsächlich in der aktuellen Wahrnehmung sozusagen erstmal die Alarmleuchten losgehen, aber wenn man das vergleicht mit vorhergegangenen Protesten, ist das jetzt auch nicht so ein herausstechender Protest gewesen. Wir hatten 1988 in Berlin bei dem Treffen der Weltbank, hatten wir 50 Brandanschläge im Vorfeld. Also da sind die Konfrontationen ganz anders ausgetragen worden. Und das sozusagen in der Hitze des Gefechts neigt man dazu, immer den Superlativ zu gebrauchen. Mhm. Ich glaube, dass tatsächlich der langfristige Einfluss von diesen Protesten nicht sehr groß sein wird. Also was jetzt die Protestkultur, den Umgang mit Protesten angeht. Aber ich glaube, dass in Hamburg tatsächlich eine Auseinandersetzung darüber stattfinden muss, wie wird mit Protest umgegangen und was nehmen wir überhaupt wahr von dem Protest?
Frau Bleicher, wird es was verändern aus medienwissenschaftlicher Sicht?
Es wird bestimmt eine Reflexion der Medien selber geben. Und ich denke aber mal, dass die Medienberichterstattung in der Ergänzung auch künftig zwischen traditionellen und sozialen Medien funktionieren wird.
Frau Unmüßig, Sie wollten sich bedanken. Ich mache es mal andersrum. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben und bedanke mich für diese kritische Sendung heute Abend zum Thema Deckt Gewalt alles zu, was friedlicher Protest erreichen kann und erreichen will. Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über die Frage, wie zerrüttet ist das deutsch-türkische Verhältnis? Sie haben die Nachrichten gesehen. Darüber müssen wir morgen reden. Sie können anrufen ab 20.30 Uhr oder sofort schreiben ndr.de/redezeit. Wie zerrüttet ist das deutsch-türkische Verhältnis? Das morgen um 21.05 Uhr. Am Mikrofon war Andreas Burmann. Wie immer einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.